Text, den wir da behandeln von Benjamin, Probleme der Sprachsoziologie, ist sicher ein bisschen schwierig. Vor allem, weil natürlich sehr viele sprachwissenschaftliche, anthropologische, soziologische Arbeiten aus den 20er Jahren dort aus Frankreich und aus Deutschland in der Hauptsache also vorgestellt werden, die man vielleicht nicht mehr so gut kennt. Mindestens also hier in Japan, in der japanischen Germanistik nicht so kennt. Zumal dann eben hinzukommt, dass wenn man Benjamin behandelt, dann meistens also diese, ja, abgekürzt gesagt, anthropologische Sprachtheorie eher zu kurz kommt. Man beschränkt sich meistens auf die Aufsätze, die wir zuerst gelesen haben. Dass das aber eigentlich ein ziemlicher Fehler ist, das will ich ja eigentlich zeigen. Und wahrscheinlich irgendwann auch einmal dann in einem, ja, vielleicht in einer größeren Arbeit darlegen. Insofern ist das hier sozusagen ein bisschen Vorbereitung für ein kommendes Projekt vielleicht. Wir waren also an einer spannenden Stelle das letzte Mal, nämlich dort, wo die Frage der Magie der Sprache, die ja in der ersten, sage ich abgekürzt, Sprachtheorie oder Sprachtheologie von Benjamin so die zentrale Rolle spielt, jetzt auf einer ganz anderen Ebene, nämlich auf der sprachhistorisch-ethnologischen Ebene neu gestellt wird. Und das eben im Zusammenhang insbesondere mit diesem französischen Ethnologen, Sprachhistoriker, Anthropologen, wie immer man ihn bezeichnen will, Lévy Brühl, in der Auseinandersetzung also mit Le Roy. Also da waren wir an der Stelle, wo gesagt wurde, dass beim Vergleich der Primitiven mit den Zivilisierten, die Primitiven, die Zivilisierten, dass dort vor allem auch ein Element wichtig ist, nämlich dass die Geltung des Identitätsbewusstseins bei den Primitiven eingeschränkt sei. Also die Primitiven haben kein Ich-Bewusstsein, sozusagen. Sie haben keinen Sinn, so könnte man heute sagen, für Individualität. So jedenfalls ist es dargestellt. Nun, das Ähnliche passiert zum Beispiel, wird gesagt, im Traum und in der Psychose. Auch im Traum gibt es keinen Identitätsbewusstsein. Alles ist möglich. Im Traum kann ich ein Vogel sein. Ich kann, weiß nicht, ich kann mich in ganz unterschiedliche Dinge verwandeln oder in Menschen verwandeln. Sehr, sehr viel ist möglich im Traum. Ähnlich sind die Vorstellungen, das hat man verglichen, also in der Psychose, die Angstzustände. Also so ein bisschen im Werk von Kafka, das ist so berühmt, nicht diese Verwandlung. Also er wacht auf und ist ein Käfer. Also das ist sozusagen eine Schreckvorstellung, und in der Erzählung bei Kafka wird ja klar, weil die Familie oft sagt, du bist ein Ungeziefer, du bist zu nichts Nutze, du bist sozusagen Kokibori. Und deshalb ist er tatsächlich Kokibori, sozusagen, Das ist eigentlich so die psychische, also psychotische Übersteigerung, nicht? Also solche Dinge, er hat also, und das ist natürlich dann das Besondere bei Kafka, trotzdem ein ganz starkes Ich-Bewusstsein, nicht? Aber eben schizophren, fast gespalten, nicht? So. Also solche Dinge. Und natürlich haben die, ja, ich habe da, also ein Buch, ein deutscher Philosoph, Hans Blumenberg, der vor 10 Jahren gestorben ist, und aus seinem Nachlass sind jetzt noch einige Sachen, also posthum erschienen, der hat eine Theorie der Unbegrifflichkeit versucht aufzustellen, um klarzumachen den Unterschied zwischen Metapher und Begriff etwa, ne? Also zwischen Metapher, Metonymie, also solchen rhetorischen, bildlichen oder schmückenden Ausdrucksweisen und eben dem abstrakten Begriff. Und da geht es eben auch immer wieder darum, dass eben der Begriff erst eine von der Zeit, vom Raum unabhängige, also Identität ermöglicht. Ne? Also der Begriff ist unabhängig von einer Situation, von einer, ja, örtlichen oder zeitlichen Beschränkung. Ne? Also eben, ich sage, ich in jeder Situation etwa. Nicht? Oder der Begriff von Wahrheit soll überall gelten und so weiter. Nicht? Solche Dinge. Und gleichwohl eben bei den Primitiven etwa gibt es eben keine Begriffe. Also es gibt keine begrifflich abstrakte Sprache. Das wäre so ein wichtiger Punkt. Nun, gleichwohl ist die Kritik sehr stark, die auch Benjamin dann mit übernimmt, dass diese Vergleichung, ne, also hier primitiv, dort zivilisiert, also einfach ohne eine historische Vermittlung, ohne eine historische Betrachtung nicht so sinnvoll ist. Spannend ist auf der anderen Seite dann die Frage der Gebärdensprache, genauer der Hand, ne? Also was bedeutet die Sprache der Hand? Ne? Darauf hat Levi Brühl hingewiesen. Das heißt, bei sogenannten Primitiven, ne, wird sehr viel mit den Händen, ne, also gesprochen. Ne? Das kann man sogar also heute noch sehen, etwa in Europa. Die Italiener sprechen sehr viel mehr mit den Händen. Die Spanier sprechen mit den Händen. Die Araber sprechen sehr stark mit den Händen. Wohingegen zum Beispiel in England, aber auch in Deutschland, es gleichsam verboten wird, mit den Händen zu sprechen. Man soll ganz eigentlich ruhig sein und nur sprechen. Ne? Auch in Japan ist das sehr, sehr stark. Die Kinder werden schon früh erzogen, so ganz still zu sein und zu sprechen. Und nur mit dem Kopf, also die Bewegung zu machen. Ne? Und das ist natürlich interessant. In Europa wird mit dem Kopf eigentlich wenig gesprochen. Ne? Sondern wenn, also dann die Gesten sind doch noch, also zum Beispiel diese Geste oder so etwas. Ne? Oder wenn man ein starkes Argument sagt, der Politiker, dann macht er so. Ne? Also das ist, betrachten Sie das mal im Fernsehen zum Beispiel, ne? Wenn es eine also Rede gibt oder so, ne? Wenn, oder ein Interview, wie die Gebärden die Sprache so begleiten, nicht? Also man kann einfach so sagen, in Japan ist die Bewegung eigentlich nur von oben nach unten so, ne? Also man darf sich eigentlich nicht so bewegen, ne? Nur so. Dagegen Die Bewegung in Europa ist eher so horizontal. Also man geht so oder nach vorne oder so, ne? Also jedenfalls eigentlich der Oberkörper mindestens ist irgendwie etwas beteiligt, ne? Also die Gebärdensprache, und da wird jetzt noch einmal ein russischer Linguist oder Sprachwissenschaftler eingeführt, Marr. Dieser Marr, den hatten wir auch schon, Nikolaus Marr, der eben Untersuchungen gemacht hat, und dort hat er versucht zu zeigen, dass die Lautsprache, also das ist Seite 461, ne, wo Benjamin das erwähnt, da hat er versucht zu zeigen, dass die Lautsprache, also artikulierte Lautsprache, erst entstanden sei als der Arbeitsprozess, der gemeinsame Arbeitsprozess eben eine kompliziertere Organisation erfordert hat. Nicht? Es gibt in der Sprachanthropologie da diese zwei Unterscheidungen, die Begriffe sind hier nicht da, dass die Sprachhandlung erst kommt, wenn die Werkzeughandlung etabliert ist. Das heißt, ganz banal gesprochen, natürlich ist der aufrechte Gang die Grundvoraussetzung für das Sprechen. Ne? Also wenn ich sozusagen aufrecht gehe, die Hände frei habe, ne? Zuerst die Hände, ne? Damit die Hände irgendein Werkzeug in die Hand nehmen können. Ich kann auf zwei Beinen stehen und mit den Händen kann ich ein Werkzeug nehmen und irgendetwas machen. Ne? Wenn ich jetzt so dieses Werkzeug habe, dann habe ich den Kopf nach oben. Das heißt, ich kann so schauen. Manche Tiere schauen hauptsächlich nach unten, aber jetzt so. Außerdem die Atmung ist also freier, entlastet. Ich kann jetzt, ja, sprechen. Mehr sprechen. Nicht? Sehen und sprechen. Nicht? Und sehen und sprechen wird ja in der Tat, diese Verbindung von sehen und sprechen wird ja die Grundlage der Kultur. Messen, wiegen, all das ist mit sehen. Nicht? Also die meisten Tätigkeiten, die wir haben, haben mit dem Sehen zu tun. Also Autofahren kann ich sehen. Ich kann nicht Autofahren mit dem Ohr. Ohne Sehen geht nichts. Oder messen oder Computer oder also all das hat mit dem Auge zu tun. Genau, also abzumessen. Ja, man könnte sagen, das Zählen, die Mathematik, ist mit dem Auge begründet worden. Nicht? Mit dem Auge und ja, möglicherweise auch mit der Hand zuerst. Eins, zwei, drei, fünf Finger. Aber sehen ist das Wichtige da. Nicht? Also, und dann sprechen. Nicht? Das heißt, wenn es Werkzeughandlungen gibt, dann kommen die Sprachhandlungen vor allem hinzu und man koordiniert sich, zum Beispiel auf der Jagd. Nicht? Man muss irgendwie sich absprechen, nicht? Weil der Mensch ist schwach, nur zusammen. Und wenn er geschickt ist, kann er zum Beispiel einen Bären besiegen und so weiter. Also so kann man annehmen, dass aus der Organisation der Jagd, also des Bauens von irgendeiner Hütte und so weiter, dass da eigentlich die Sprache immer eine größere Rolle gespielt hat. Und so also die Herausbildung der Sprache gewesen ist. Aber vielleicht noch ein Punkt ist ganz wichtig, die Gebärden. Zunächst einmal, und das ist dann ein ganz wichtiger Punkt, in der weiteren also Entwicklung, das wird allerdings später erst aufgenommen, Anwesenheit und Abwesenheit. Zunächst ist die Sprache eigentlich zeigen. Ne? Gebärdensprache ist zeigen. Das heißt, es gibt eine Situation, die gegenwärtig, hier und jetzt ist. Ne? Das heißt, Das ist eigentlich, könnte man sagen, Ausdruckappell. Diese Schichten der Sprache, die also sehr gegenwärtig sind. Dagegen die eher abstraktere Seite der Sprache, nämlich die Darstellung, die Repräsentation. Das ist eigentlich erst dann möglich, also wenn die Sprache schon etwas komplexer ist. Warum? Weil die Sprache ersetzt das Nicht-Anwesende. Also ich kann über etwas sprechen, was gar nicht da ist. Ne? Das nennt man ja, symbolische Repräsentation oder eben Darstellung. Ne? Dazu bedarf es einer entwickelten, artikulierten Lautsprache. Ne? Also insofern wäre diese Darstellung, das Nennen des Abwesenden, das wäre eigentlich die entwickelste Funktion der Sprache. Ich habe Ihnen schon erzählt, darauf kommen wir immer wieder zurück im Zusammenhang mit Bühler, Karl Bühler, den Benjamin hier sehr ausführlich behandelt. Also Darstellung, Ausdruck, Appell. Nicht? Also Darstellung, Repräsentation, Ausdruck, Expression, Appell oder ja, Ansprache. Nicht? Das wären die drei Funktionen praktisch der Sprache. Und wir sehen, dass also Ausdruck und Appell die Funktionen der Sprache sind, die in die Situation, also in die Gegenwärtigkeit je, in die Situation je viel stärker eingebunden sind. Dagegen die Darstellung, ne, ist etwas, was sehr viel mehr Abstraktion verlangt. Das heißt, was eben aber ermöglicht, auf der anderen Seite über Sachen zu sprechen, die gar nicht da sind. Damit über Dinge, die in der Vergangenheit sind, oder aber Dinge, die noch gar nicht passiert sind, also in der Zukunft. Das heißt Erinnerung und Planen. Zukunft, Vergangenheit. Damit erst gibt es eigentlich Zeit in der Sprache. Wenn ich nur zeige, wenn ich nur ausdrücke, dann ist sozusagen Gegenwärtigkeit in der Situation jeweils da. So, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Freilich andersherum, man darf Sprache nicht nur reduzieren, eben auf Repräsentation. Sprache ist nicht nur Darstellung, ne? Sondern Sprache ist auch Ausdruck und auch Appell. Das heißt, Sprache handelt auch eben. Wenn man etwas sagt, tut man auch etwas. Also Speech Acts. Später die Theorie etwa von Searle. Ne? Also, man kann jetzt schon einmal so sagen, die Beschäftigung mit den Primitiven, ne, hat das ergeben. Also die Ethnologie hat eigentlich diese Erneuerung der Sprachwissenschaft bewirkt. Oder die Erneuerung der Betrachtung der Sprache. Das heißt, Sprachanthropologie überhaupt erst ermöglicht. Nämlich, dass es nicht nur in der Sprache um Darstellung geht. Ne? Dass es nicht nur in der Sprache um Aussage geht, um Logik geht. Sondern eben auch, wenn auch sozusagen in einer tieferen Schicht, in einer unbewussten Schicht vielleicht sogar, ne? Um Ausdruck. Nicht? Wie im Schrei. Au! Das ist Ausdruck, ne? Klar, ne? Oder eben also Appell, nicht? Wenn man zum Beispiel ein Befehl, nicht? In der Sprache oder so, ne? Das ist so klar. Oder eine Bitte, nicht? Oder ja, eine Frage, nicht? Also das zeigt sich ja auch in der Sprache, nicht? Es gibt Ausrufezeichen, es gibt Fragezeichen, nicht? Und solche Dinge, nicht? Es gibt Gedankenstrich, das heißt, es ist so, ja. Also in diesen Satzzeichen gleichsam zeigt sich noch diese andere aktuelle Dimension der Sprache, die eben Ausdruck und Appell ist, nicht? Und das ist eben das Neue, dass diese Dimensionen zurückkommen in die Sprachbetrachtung. Dass es eben nicht nur darum geht, in Sprache ein Bild der Welt darzustellen. Nicht? Also Repräsentation. Nicht? Und das ist natürlich eine Einsicht, die die ganze Sprachwissenschaft des Strukturalismus im 20. Jahrhundert und bis heute eben auch in der Psychoanalyse natürlich sehr stark beeinflusst hat. Nicht? Dass man Sprache auch etwas tut. Nicht? Und dass man Sprache, dass Sprache eben nicht nur Sprache ist, sondern immer begleitet ist gleichsam von anderen Zeichen, könnte man sagen. Zum Beispiel die Motorik, die Gebärde, die Gestik, all diese Dinge. Ja, dazwischen schiebt sich jetzt eine Betrachtung oder eine Kritik, könnte man sagen, an der romantischen Sprachwissenschaft. Die romantische Sprachwissenschaft, die ja im 19. Jahrhundert sehr stark gewesen ist, hat ja die Frage des Ursprungs der Sprache in den Vordergrund gestellt. Und nun, die Untersuchungen von Marr haben interessante Dinge zutage gefördert. Nämlich die romantische, ja, den romantischen Mythos eigentlich der Ursprünglichkeit etwa der indogermanischen Sprache. Nicht? Dieser Mythos wurde abgebaut. Es gibt keine Ursprachen. Das ist sozusagen das Ergebnis dieser Forschungen von Marr. Nicht? Es gibt so wenig eine japanische Ursprache wie eine deutsche Ursprache, noch eine indische Ursprache und so weiter. Das heißt, Sprachen, es ist eben falsch, ein Volk oder eine Rasse, noch schlimmer, sozusagen mit einer einzigen Sprache zu assoziieren. Natürlich, im Nationalismus wurde das gemacht. In der Romantik kam die Idee dazu. Also Volkslieder und so weiter und solche Dinge. Das ist alles Konstruktion. In der Tat, es zeigt sich zum Beispiel durch diese Forschungen im Kaukasus, also Marr kommt aus dem Kaukasus. Also das gehörte damals natürlich zur Sowjetunion, heute Georgien oder Armenien und so weiter. Und es ist ja bekannt, dass der Kaukasus gleichsam der Ausgangspunkt ist für die ganzen also Eurasier. Das heißt eben, dort ist der Ausgangspunkt, so sagt man, für die ganzen Europäer zum Beispiel. Aber auch für also Araber zum Beispiel und so weiter. Nicht? Und auch für die, also weit hinein nach Asien. Nicht? So, in dieser und im Kaukasus also hat er zum Beispiel entdeckt eine Verwandtschaft mit dem Baskischen. Bis heute weiß man nicht genau, wo die Basken herkommen. Die Basken ist ein kleines Volk, eigentlich Leute, die also heute da zwischen Spanien und Frankreich an der Pyrenäen, wo die Pyrenäen in den Atlantik treffen, auf den Atlantik treffen, dort also sind die Basken, und das ist ja bis heute problematisch, weil es die ETA gibt, diese Untergrundorganisation, die immer mal Bomben schmeißen und die ein eigenes baskisches Land wollen. Mittlerweile gibt es ja das Baskische an der Schule, sowohl in Frankreich als auch in Spanien. Man kann Baskisch lernen, das ist ich höre das ziemlich häufig, weil ich oft in der Gegend bin. Das ist eine ganz fremde Sprache. Es gibt gar keine Beziehung eigentlich zu irgendwelchen europäischen Sprachen. Und nun, also danach wäre das Baskische ein Überbleibsel einer früheren, also Sprachfamilie, nämlich das Jafetische, das es vor dem Indogermanischen da gegeben hätte. Also, und diese Sprachfamilie so nach hätte zwischen Pyrenäen bis weit nach Asien hinein in einer bestimmten Zeit, man weiß nicht genau wann, es gab keine Schrift, es gab nicht, also wäre das so die Hauptsprache gewesen. Und nun also die indoeuropäischen Sprachen, nicht, wären entstanden überhaupt als Veränderung dieser japhetischen Sprache. Das heißt, es gibt in diesem Sinne keine Ursprache, sondern die Sprachen sind immer durch Transformationen, durch Kreuzungen, durch Evolutionen, durch ja, Kommunikationen entstanden. Nicht? Das heißt, es gibt nicht irgendwo einen Kern, so einen Keim wie eine Pflanze, nicht einen Keim und daraus entwickelt sich dann die Sprache. Nein, sondern Sprache wird permanent durch Kommunikation verändert, gemodelt, verändert sich sozusagen, passt sich an und so weiter. Und natürlich, Sprache hat damit zu tun mit Herrschaft. Nicht? Das heißt, diejenigen, die sozusagen kriegerisch mächtig sind, bestimmen auch irgendwie die Sprache. Heute kann man das natürlich sehen. Alle sprechen Englisch. Und Englisch verändert ja nicht nur, also Englisch verändert ja auch die anderen Sprachen durch den Austausch. Also ich meine, keine Sprache bleibt gleich. Sie verändert sich immer. Natürlich ab einem bestimmten Zeitpunkt, wo es schriftliche Fixierungen gibt, wo es eine Grammatik gibt, wo es ein Wörterbuch gibt, verändert sich die Sprache nicht mehr so. Nicht? Man hat ja genau so diese schriftlichen Zeugen, an denen man sich orientiert. Und in der Schule wird ja genau diese Sprache gelehrt. Aber zum Beispiel noch im 19. Jahrhundert, zum Beispiel in Frankreich, haben vielleicht nur 25% der Franzosen wirklich Französisch gesprochen. Also das Französisch, was Flaubert schreibt oder Balzac schreibt. Die anderen haben irgendwelche ja, Dialekte also gesprochen und auch in der Schreibung war es sehr abweichend. Gutes Französisch haben nur Leute geschrieben, die eben studiert haben. So, ne? Und die anderen Leute haben irgendwas geschrieben. Aber jetzt muss man sich vorstellen, wenn es keine Schule, keine Universität, keine Bücher gibt, ne? Die Sprache entwickelt sich einfach. Ne? Also dort und dort und dort und dort und dort. Und es gibt keine übergeordnete sozusagen Instanz dafür. Nicht? Also die Idee, dass ein Volk eine Sprache hätte, das ist eine romantische Idee. Nicht? Diese Idee ist entstanden, also in der Neuzeit durch die Herausbildung dann von Nationalstaaten, Volksstaaten, nicht, die eine Sprache, ein Territorium, eine Geschichte nicht, für sich in Anspruch genommen haben. Und man hat dann eben versucht, durch die romantische Sprachwissenschaft, die dann sozusagen eigentlich überall ihre Nachfolger gefunden hat, den eigenen Ursprung jeweils zu konstruieren. Nicht? Also Deutsch ist entstanden, ja, aber Germanisch, was ist Germanisch? Also es gibt Vandalen, es gab so viele germanische Stämme, die nur ein bisschen Verwandtschaft hatten. Nicht? Angeln nicht? Und so weiter. Nicht? Ja, zur Zeit zum Beispiel in Rom, zur Zeit, da hat man mindestens, wie viele Sprachen gab es in Rom? Ganz viele. Aber natürlich die Herrschaftssprache war Latein. Nee, das ist klar. Aber es gab weiterhin Griechisch. Nee? Also Bücher wurden viele in Griechisch weitergeschrieben. Nee? Weil Griechisch so die Bildungssprache gewesen ist. Dann ja, gab es natürlich, also wie es zeigt, das Gotische schon, nicht? Also Gotisch war die wichtigste, vielleicht germanische Sprache damals schon. Und so ging es eigentlich durcheinander. Nicht? Also die Sprachen sind sehr, sehr viel ja, uneinheitlicher, als man das also im 19. Jahrhundert und bis ins 20. Jahrhundert hinein gedacht hat. Und vor allem eine Ursprache, eine gemeinsame Ursprache, das ist eine Fiktion. Nun, das Interessante ist eben, dass die Sprache nicht so sehr, also auf ein Volk oder auf eine Rasse sich bezieht, nicht? Sondern eigentlich auf bestimmte Gruppierungen. So wird gesagt, also selbst zu Zeiten, da es eine Nationalsprache gibt, sind die sprachlichen Unterschiede sehr stark sozial kodiert. Ne? Also zum Beispiel, weiß ich, in Japan, Yakuza reden anders oder und so weiter. Ne? Also es gibt solche Soziolekte, sagt man. Ne? Also bestimmte Gruppen haben so fast eine eigene Sprache, ne? Die man ja sehr schwer verstehen kann überhaupt, wenn man nicht dazugehört. Oder, ne? Oder Studenten haben oft eine eigene Sprache, ne? Und so weiter. Ne? Ganz bekannt in Frankreich ist natürlich der Argot. Argot heißt, ja, das ist so eine, wie soll man sagen, eine Unterschichtensprache, so eine vulgäre Sprache, ne? Die vor allem also von Männern auch gesprochen wird. Ne? Und die kann man abgrenzen, also gegenüber der Umgangssprache etwa des niederen Volkes. Und wenn man das weiterverfolgt, dann kann man also tatsächlich in der Geschichte immer sehen, dass es solche Volkssprachen gegeben hat. Also sehr berühmt ist natürlich im Mittelalter in Europa diese Geschichte, nicht? Das Latein war die offizielle Sprache. Nicht die Kirche, katholische Kirche, die Gelehrten, also die wichtigen Leute, die überhaupt lesen und schreiben konnten. Nicht? Sie haben Lateinisch vor allem geschrieben und gesprochen. Nicht? Gleichzeitig aber hat sich im Mittelalter eben diese Volkssprachen haben sich entwickelt. Nicht? Also zum Beispiel Mittelhochdeutsch. Nicht? Oder ja, das alte Englisch oder das alte Französisch, Italienisch und solche Sprachen. Die haben sich sozusagen nebenbei entwickelt. Und dann gibt es ja auch schon, das wissen wir ja, mittelhochdeutsche Literatur zum Beispiel, ne, die also zu ganz bestimmten Anlässen für den Ritter, also für die Unterhaltung der Ritter eben geschrieben wurde. Und für die Unterhaltung. Ja, also auch der Damen, nicht? Und die Damen haben ja kein Latein gelernt, ne? Also so gibt es dann so eine Mehrsprachigkeit und in Deutschland ist es eigentlich erst seit Luther. Also das Deutsch als eine, ja, wie soll man sagen, eigentliche Sprache verstanden wird. Aber bei Luther ist es Deutsch deshalb, weil es gegen Rom geht. Also Abgrenzung zur katholischen Kirche, die Latein weiterspricht. Ne? Und von daher im Protestantismus seit der Reformation haben sich vor allem in Nordeuropa diese Sprachen entwickelt. Also Englisch und so weiter. Ne? Italienisch ein bisschen vorher ja schon. Also die Sprachen haben sehr viel zu tun, so kommt heraus, also mit den sozialen Konflikten und sozialen Herrschaftsverhältnissen. Nun, eine weitere wichtige Sache ist die Versuche, die also im 19. Jahrhundert begonnen haben und vor allem im 20. Jahrhundert dann vorangetrieben wurden, nämlich die Technik, eine Sprache für die Wissenschaft, für die Technik zu finden, also Fachsprachen, ne? Das ist natürlich sehr wichtig. Und das ist natürlich heute eine ganz wichtige Sache, also etwa für Gebrauchsanweisungen von technischen Geräten, ne? Also im Japanischen ist es oft so, dass diese Ausdrücke dann Englisch sind, ne? Also insofern sind sie relativ leicht also zu fassen, ne? Im Deutschen ist es oft, ja, das ist abhängig, nicht? Wenn es sich um frühe Technik handelt, dann ist es meistens so lateinisch-deutsch. Wenn es sich jetzt um ganz neue Technik handelt, Computer, dann ist es auch Englisch, ne? Der User, der Computer und so weiter, ne? Also man kann sagen, nach 1945 sind diese technischen Ausdrücke eigentlich alle vom Englischen her übernommen worden. Und da hat man etwa versucht, schon 1900, Anfang des 20. Jahrhunderts, ein Technolexikon zu erstellen, wo man all diese Ausdrücke eben aufnimmt. Und da hat man dann gemerkt, dafür ist die alphabetische Ordnung eigentlich nicht geeignet, sondern man muss eine systematische Ordnung zugrunde legen. Das heißt, sozusagen von den jeweiligen technischen Gegebenheiten her. Und in der Tat ist das heute so. Also, wenn ein Biochemiker in Japan also irgendwo studieren will, dann wirbt man inzwischen auch in Deutschland so, man braucht kein Deutsch. Ne? Also, in der Naturwissenschaft wird Englisch gesprochen. Das heißt, ein gewisses, wie soll man sagen, Basic English, ne? Also das eigentlich überall mittlerweile gleich ist. Von China also bis, weiß nicht, bis Los Angeles und über London und so weiter, nicht? Also das ist sozusagen die Weltsprache der Technik, die so eine Art von Basic English geworden ist. In diesen Sprachen natürlich kommt es nur auf die Repräsentation an. Ne? Also das ist sozusagen eine ganz abstrakte Sprache, die Dinge benennt und so Ausdruck und Appell und all diese Dinge der Sprache spielen gar keine Rolle mehr. Also die situative Kommunikation ist ganz ausgeschaltet. Ne? Es geht nur um die Beschreibung einer bestimmten, also technischen Gegenständlichkeit, so könnte man sagen. Und natürlich ist die Sprache überhaupt sehr stark, wie die Computersprache ja auch zeigt, an der Mathematik orientiert. Und das ist natürlich jetzt der andere Punkt, das Verhältnis also von Logik, Syntax, Kalkül und Sprache. In diesem Zusammenhang haben schon um 1930, also ein bisschen vorher auch schon, also im Wiener Kreis der Gesellschaft für empirische Philosophie, viele Leute sich Gedanken gemacht. Insbesondere ein gewisser Carnap. Carnap. Rudolf Carnap. Ein Logiker, und dieser Carnap hat eigentlich eine, man kann sagen, eine großartige Idee gehabt für die heutige Computerlinguistik, also für den Computer überhaupt, ne? Nämlich, er hat gesagt, dass es eigentlich nur auf zwei Dinge ankommt. Man braucht ein Lexikon, das heißt Ausdrücke, meistens Namen, also Substantive, die irgendetwas bezeichnen. Und dann braucht man bestimmte syntaktische Formen. Also Verknüpfungsregeln sind das eigentlich. Und mit beidem kann man eine ganz logische, eindeutige Sprache haben. Also die natürlich also die Form eines Kalküls hat. Kalkül, das heißt eigentlich Rechnung ist. Also das ist gleich das, das ist nicht das, das ist größer als das, das ist kleiner als das und so weiter. Solche Beziehungen. werden hier nur, also Sie kennen das vielleicht aus der Mathematik oder aus der Mengenlehre, solche Dinge. Ne? Also Syntax und Logik. Also Logik ist, also die Logik kann die Sätze ganz formal behandeln. Das heißt, es gibt keine Semantik eigentlich. Und diese syntaktischen Regeln, also kann man sehr genau also als Formregeln bestimmen. Nun, diese Fassung der Sprache hat natürlich in der Computerbranche große Erfolge gezeichnet. Ne? Also, ich meine, die Sprache des Computers ist ja eine solche vereinfachte Sprache. Ne? Und standardisiert, abstrahiert und es gibt keine Gefühle, keine, ja, also all dies ist ausgeschlossen. Nicht? Vor allem ging es ja auch Carnap darum, die Philosophie zu kritisieren. Nicht? Also, bei Carnap heißt es, dass also die Philosophie vor allem ein falscher Gebrauch der Syntax ist. Also die philosophischen Sätze sind falsche Sätze. Ne? Sind nicht korrekte Sätze. Also er sagt Scheinsätze. Also zum Beispiel Gott. Gott ist eben auch ein Nomen, einfach, wie jedes andere auch. Also wenn ich die Sprache nur von der Syntax betrachte, ne, dann ist ein Wurm und Gott ist genau dasselbe. Nicht? Das kann man einsetzen. Das ist sozusagen an dieser syntaktisch definierten Stelle einsetzbar. Was ist einsetzbar? Alle Ausdrücke, die in diesem Lexikon zugelassen sind. Aber eben alle Ausdrücke sind gleich. Es gibt keine Qualität. Ne? Also Gott hat keine andere Qualität als ein Wurm, zum Beispiel. Ne? Er sitzt da fest. Und deshalb, also alle Bedeutung ist eigentlich nur eine Sache der Verknüpfung. Nicht? Man hat dann von der Sprachwissenschaft her gesagt, naja, es gibt dann doch so semantische Unverträglichkeiten. Zum Beispiel kann ich ja nicht sagen, ein Stuhl geht die Treppe hoch. Also ich kann hier an dieser Stelle darf ich nur eine bestimmte Klasse von Nomen einsetzen. Also dann gibt es semantische Felder, doch. Klassen von semantischen Feldern. Also ich muss doch bei diesen ganzen, in diesem Lexikon muss ich sozusagen doch semantische Unterschiede einführen. Nicht? Und also an dieser Stelle ist nur das einsetzbar, nicht das. Nicht? Weil eben ein Stuhl nicht gehen kann. Nicht? Ein Mensch kann gehen, ein Stuhl nicht. So. Also gibt es doch also gewisses reduzierte Semantik bei dieser Syntax beliebiger Sprachen. Also, das ist so ein spezielles Feld. Interessanterweise behandelt das Benjamin hier an dieser Stelle, wo es also zum Übergang geht, nämlich er sagt dann, Husserl hätte ja auch schon solche Fragen diskutiert. Er behandelt Husserl nicht, also 468 Seite, sondern er kommt wieder auf Bühler zurück. Bühler, der also dieses Organon-Modell der Sprache entwickelt hat, das haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, nicht? Mit diesen drei also Funktionen, nicht? Ausdruck, Kundgabe, Appell, Auslösung, Signal und eben Darstellung. Das Entscheidende ist eben, wobei Benjamin sich sehr stark an Bühler annähert, dass Bühler Im Gegensatz also zu Carnap, zu diesen Leuten, noch einmal die gesamte Ansicht der Sprache auch liefern kann. Nicht nur wie bei den Logikern, nicht? Also sozusagen die allerextremste, abstrakteste Spitze der Sprache, nicht? Die Technifizierung der Sprache gleichsam. Dagegen Bühlers Ansatz bezieht eben noch ein, zum Beispiel die Lebenswelt auch, Sprache in der Lebenswelt, nicht? Und in der Lebenswelt ist eben die Sprache wichtig, vor allem auch als Ausdruck und als Appell. Das heißt, man tut etwas mit der Sprache, wenn man spricht, weil oft ist es ja so, dass die Sprache gleichsam die Handlung selbst ist. Also zum Beispiel, man setzt sich ins Café, man spricht miteinander. Ne? Also sprechen ist sozusagen in dem Sinne Handeln. Ne? Oder es gibt eine Vorlesung, ja, was passiert? Es wird gesprochen. Ne? Also in dem Sinne ist Sprache eben als Handlung zu verstehen. Während bei den Logikern ist Sprache gar keine Handlung, sondern Sprache ist eben sozusagen nach Darstellung der Mathematik, nach dem Vorbild der Mathematik, eine, sozusagen ein komplexes ja, Bild gleichsam, formales Bild der ganzen Welt oder eines ganzen Gebiets. Nicht? Das heißt, es ist eben nach der Idee einer Aussage, einer Darstellung, einer Repräsentation allein konzipiert. Die nächste wichtige Unterscheidung, die dann kommt, und das ist eben diese Unterscheidung Präsenz, Absenz, zeigen, nennen. Da bezieht sich Benjamin sehr stark wiederum auf Bühler und auch auf einen gewissen Brugmann. Das zeigt sich beispielsweise, wenn man die Demonstrativpronomina beachtet. Demonstrativpronomina sind dieser, jener, nicht, also oder dort, hier, also die so sprachlich mit einer Zeige eben Funktion noch bedacht sind. Oder wie man auch sagt, der Bereich der Deixis, griechisch, Deixis, Deixis, Deiktik, ne, dieses Zeigen. Es gibt aber, und das ist dann vielleicht das Interessante, nicht? Also diese Demonstrativpronomina sind aus konkreten Zeigen heraus in einer Situation so entstanden. Sie sind also Abstraktionen dieser Zeigefunktion. Also der hier wird das genannt Demonstratio ad oculos. Also den Augen das zu zeigen. Nicht? Und ja, der Zeigefinger ist so zum Beispiel immer noch etwas. Nicht? Der Zeigefinger, er ja, heißt der Zeigefinger oder lateinisch Index. Nicht? Das ist vielleicht der das Auffälligste. Oder der Zeigestock. Nicht? Bei einer Demonstration gibt es so einen Stock oder auf der Videowand wird so ein Pfeil genommen, nicht? Im Grunde eigentlich auf dem Windows zum Beispiel hat genau das System eigentlich mit diesem Pfeil, nicht? Der Cursor, der da läuft, nicht? Genau übernommen, nicht? So ganz abstrakt. Das heißt, was ist dasjenige, worum es jetzt gerade geht? Nicht? Das Präsentische, das ist immer das Zeigen. Das Hinzeigen darauf. Erlaubnis. Freilich, wenn ich auf etwas zeige, dann hat das nur einen Sinn, wenn es ein Feld gibt, eine Umgebung, in dem etwas gezeigt wird. Nicht? Und genau, also das ist ja auch der Sinn zum Beispiel solcher Demonstrativpronomen. In einem Satz wird auf etwas besonders hingewiesen. Das sind also alles Zeigehilfen. Zeigehilfen, so kann man sagen. Von daher, also hat, ich kann mal dieses Zitat ein bisschen deutlicher heranführen, unten Seite 469, man begegnet heute da und dort einem modernen Mythos über den Sprachursprung, der das Thema von den Zeigwörtern so aufnimmt, dass sie die Urwörter der Menschensprache schlechthin erscheinen. Es muss aber betont werden, dass Deixis und Nennen, also Zeigen und Nennen, zwei scharf zu trennende Wortklassen sind, von denen man zum Beispiel für das Indogermanische nicht anzunehmen berechtigt ist, dass die eine aus der anderen entstanden. Man muss Zeigwörter und Nennwörter voneinander trennen und ihr Unterschied kann durch keine Ursprungsspekulation aufgehoben werden. Also für Bühler und für diese Sprachwissenschaft, ich meine genau dasselbe für de Saussure, also das ist die Sprachwissenschaft, die sozusagen gegen die Romantische sich vor allem wendet, ist die Frage des Ursprungs immer eine Spekulation. Man versucht das zu vermeiden, man versucht das nicht mitzumachen. Die Frage vom Ursprung der Sprache ist sozusagen eine nur spekulativ überhaupt zu beantwortende Frage. Das heißt, das ist in der Tat eine Frage, die dann in den Ursprung, in den Bereich etwa der Sprachtheologie gehört. Also insofern kann man sagen, Benjamins Aufsatz über die Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen ist in diesem Sinne gleichsam eine Spekulation, eine theologische Spekulation, nicht? Und nur gleichsam als eine Spekulation, nicht? Also theologisch oder poetologisch, wie bei Herder etwa, ist so etwas überhaupt möglich. Man darf es aber nicht eben mit Geschichte verwechseln. Das ist eben der Unterschied zwischen Mythos und Geschichte, zwischen Theologie und Geschichte zum Beispiel.
Ich habe eine Frage.
Ja.
Diese Forscher hat ganz gegen romantische.
Ja, ja. Also in der Schule von Husserl. Ja, also Bühler kommt von Husserl her. Ne? Da geht es gegen den. Also gegen Diltay zum Beispiel, Wilhelm Diltay, ihn also so diese romantische Vorstellung, dass es gäbe gleichsam ein Urphänomen, nicht? Also ein Ursprung und daraus hätte sich das dann so entwickelt, nicht? Überhaupt die historische Betrachtung wird hier immer eigentlich als Konstruktion verstanden. Wie heute ja auch, ne? Im Konstruktivismus. Ne? Also zum Beispiel die Theorien des Gedächtnisses heutzutage. Ne? Ja, das heißt, Gedächtnis ist immer der Ort einer Konstruktion, nicht wie auch die Psychoanalyse gezeigt hat. Man erfindet sich eine Geschichte. Ne? Und die Geschichte wird immer sozusagen von heute aus geschrieben oder konzipiert. Ne? Also sozusagen der Erzähler, nicht die Erzählung ist das Wichtige. Ne? Und dagegen also versuchte diese Richtung, also Phänomenologie ist das bei Husserl natürlich, ausgehend sozusagen von der gegebenen Situation, nicht? Diese, also wie dann Heidegger ja auch, nicht? Das Zeitbewusstsein bei Heidegger, Sein und Zeit, nicht? Geht von da aus. Das heißt, die Erkenntnis des Daseins als zeitlich, als Sorge. Das heißt, die Zeit ist selber eine Konstruktion. Es gibt keine Zeit. Das ist eigentlich der Punkt. Ne? Und die Konstruktion eines Kalenders zum Beispiel, ne? Also Jahre 1, 2, 3, wir sind jetzt im Jahr 2007, das ist eine Konstruktion. Ne? Das ist nur nach dem gregorianischen Kalender so. Der jüdische Kalender ist anders. Also die Araber haben auch einen anderen Kalender. In Japan gibt es noch einmal also andere Zeitrechnungen und so weiter. Es gibt ganz viele mögliche Zeitrechnungen. Ne? Und insofern, was sind 2000 Jahre? Ne? Also das kann man nur mathematisch so, indem man annimmt, also immer der Abstand ist gleich, 365 Tage und so weiter. Aber haben Sie eine Vorstellung von 2000 Jahren? Also ich habe so einen Meterstab, 2 Meter. Ein Jahr ist 1 Zentimeter. Ne? Dann hat man so ungefähr eine Vorstellung vielleicht, eine Relation. Aber das heißt, Geschichte selber ist eigentlich eine Imagination in gewisser Weise. Das heißt, eine Erinnerung ist ein Gedächtnisphänomen. Insofern also vom Ursprung zu reden, ist immer in dem Sinne von einer Geschichte. Man erzählt eine Geschichte. Man weiß nicht, wie es gewesen ist. Man kann nur Vermutungen anstellen, die mehr oder weniger ja, plausibel erscheinen. Aber eben im 19. Jahrhundert hatte man so genauere Vorstellungen. Da gab es die Fortschrittsidee, die Vorstellung, hier hat es angefangen und da geht es hin. Ne? So. Und so hat man die Geschichte eines Volkes zum Beispiel dann erzählt. Ne? 1000 Jahre deutsche Literatur. Ne? Die deutsche Literatur hat angefangen so mit also Althochdeutsch und dann Mittelhochdeutsch und so weiter und so fort. Also das ist eine Konstruktion, die Literaturgeschichte ist eine Konstruktion hinterher. Genauso wie die Geschichte eines Volkes und so weiter. Also wer ist das Subjekt? Ja, das Subjekt, hat man gesagt, ist zum Beispiel das japanische Volk. So wie es vielleicht sagen wir 1880, nennen wir mal ein Datum, nicht, als so die Universitäten gegründet waren und das moderne Japan so jetzt auch entsprechend dem ja, Vorbild etwa von Deutschland oder von England als ein Nationalstaat, modern, mit einer eigenen Sprache, mit einem eigenen Territorium natürlich, Grenzen, mit einer eigenen Polizei, mit einem eigenen Heer, mit und so weiter. All diese Einrichtungen, die ein moderner Staat braucht. Und da gehört eben Geschichte auch dazu. Ne? Und eine Schule, eine Universität und all diese Dinge. Ne? Und genauso wie man sozusagen eine Armee braucht, eine moderne Armee, jeder Staat, so braucht jeder moderne Staat eine Geschichte, die man den Schülern also lehren kann. Ja, und Sie kennen den Streit um die Geschichtsbücher in Japan. Ne? Also, das heißt, das ist da eine eben Geschichtsschreibung. Ne? Man schreibt diese Geschichte. Natürlich dürfen keine Unstimmigkeiten sein mit irgendwelchen also Zeugen, das heißt Dokumente. Also ab einer bestimmten Zeit gibt es Dokumente, schriftliche sogar, sofern es eine Schriftkultur gibt. Aber auch andere Dokumente, zum Beispiel Steine oder Ton oder Werkzeuge oder all diese Dinge, die man findet. Nicht? Archäologie. Aber zum Beispiel muss man ja auch sagen, das wissen Sie ja wahrscheinlich, während also bis 1945 war es ja in Japan verboten, Archäologie zu betreiben. Nicht? Weil man natürlich gefürchtet hat, dass die Geschichte, die eigentlich Mythologie gewesen ist, ne, dadurch vielleicht beschädigt werden kann. Ne? Und von daher eben diese Konstruktion des japanischen Volkes, der japanischen Geschichte in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Nicht? Genauso haben also bestimmte, Forschungen, nicht? Also in Amerika, nicht? Also lange Zeit hat man zum Beispiel die Indianerkultur völlig, also unterdrückt, vernachlässigt. Das ist gar keine Kultur. Ne? Und in Amerika gab es nur die weiße Geschichte sozusagen. Ne? Also Mayflower kommt und die Amerikaner und so weiter. Nicht? Dagegen, dass es da schon Ureinwohner gegeben hat, lange davor, und dass die alle ganz schrecklich eigentlich und Sklaverei und all diese Geschichten, ne, die waren eigentlich nicht in der amerikanischen Geschichte vertreten. Ne? Also Geschichte ist immer so. Ne? Aber wenn es natürlich Dokumente gibt, archäologische Funde, dann kann man nicht vorbei, dann muss man, das geht ja nicht, ne? Heutzutage schon gar nicht. Ne? Da muss man das anpassen. Und das ist eigentlich so das Problem. Ne? Also zum Beispiel gibt es Leute in Deutschland, die leugnen, wenige, aber gewisse Nationalisten leugnen, dass es Auschwitz gegeben hätte. Ne? Auschwitz sei nur eine Lüge. Ne? So, also bestimmte unangenehme Dinge, ne? Das hat es nicht gegeben. Ne? Und deshalb soll man Auschwitz gar nicht erwähnen. Das ist nur eine jüdische Lüge. Nicht? Und so weiter. Aber die Beweise sind ja da. Ne? Also insofern, also ich meine, Geschichte kann man nicht einfach nur erzählen. Man muss schon gleichsam die Dokumente, die Zeugen, die Überreste, all das muss man natürlich mit berücksichtigen. Ne? Aber in der Romantik gab es ja noch nicht so viele Sachen. Ne? Also es gab, die Archäologie ist relativ neu. Ne? Also zum Beispiel Sensation war, als Schliemann, ein Deutscher, Troja ausgegraben hat. Ne? Das ist ja, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert. Ne? Also, oder die Entzifferung der Hieroglyphen, also durch Champollion, also zur Napoleonzeit und so weiter. Ne? Also da wird natürlich dann an diese Ursprungsgeschichten werden neue Forderungen gestellt, empirische Forderungen. Und dann gibt es ja oft Probleme, nicht?
Konstruktivismus, ja, ist sozusagen eine Relativierung.
Ja, natürlich. Also Relativierung. Konstruktivismus zeigt, dass eben die Geschichte nicht sozusagen von hier bis hier läuft. Ne? Dass das eine Illusion ist.
Eine lineare.
Ja, ja. Es gibt keine lineare Geschichte. Das ist nur eine Vorstellung, damit man sozusagen wie auf einer Messskala, ne, die Dinge also nacheinander anordnen kann. Das ist eigentlich eine Orientierungsvorstellung. Ne? Raum und Zeit sind also Ordnungsmöglichkeiten für die Anschauung, so hat Kant schon gesagt. Nur wenn man Raum und Zeit koordiniert, dann kann man sozusagen unsere Vorstellungen, Anschauungen und so weiter so differenzieren. Aber die Vorstellung ist sozusagen ein leerer Raum, eine leere Zeit und da kann man das eintragen. Aber das ist natürlich nur eine Vorstellung. Insofern natürlich der Konstruktivismus zeigt, wie sowas gemacht wird, wie man überhaupt zur Geschichte kommt. Und dass man eben die Geschichte auch anders erzählen könnte, wie es ja zum Beispiel dann auch in der Literatur der Fall ist. Also je nachdem, ob man die Geschichte aus der Perspektive der Sieger erzählt, also zum Beispiel jetzt, Zweiter Weltkrieg, ganz nahe. Man kann den Zweiten Weltkrieg aus der Perspektive der Amerikaner erzählen. Ne? Ja. Man kann den Zweiten Weltkrieg aus der Perspektive Japans erzählen. Man kann ihn aus der Perspektive Deutschlands erzählen und so weiter. Oder man kann die amerikanische Entwicklung aus der Geschichte der Indianer erzählen. Oder aus der Perspektive der aus England hauptsächlich oder aus Europa gekommenen, Siedler. Ne? Oder jetzt in Palästina. Man kann das von der jüdischen Seite her erzählen oder von der palästinensischen. Also, das ist natürlich immer dann die Frage, welche Vorstellungen man da auch nimmt. Also für die Juden, für die orthodoxen Juden ist es eben so, also Gott hat in der Bibel, das steht in der Bibel, ne? Gott hat den Juden dieses Land zugedacht, das auserwählte Volk. Ne? Und ein orthodoxer Jude glaubt das. Ne? Auch wenn sozusagen seit dem Jahre 70, also Eroberung von Jerusalem, dann noch ein bisschen später Zerstörung Jerusalems, alle Juden weg, also fast 2000 Jahre oder 1900 Jahre, die Juden da gar nicht gelebt haben, sondern fast 2000 Jahre lang eben sich die Palästinenser dort angesiedelt haben. Und ja, jetzt ist die Frage, kann man diese Geschichte ganz verschieden erzählen? Also, das meint der Unterschied zwischen Geschichte und Mythos, ne, ist so beträchtlich nicht. Freilich, in der Geschichte, und das ist das Grundsätzliche, gibt es Zeugnisse. Also Schriften vor allem. Ne. Deshalb spricht man eigentlich von Geschichte nur ab dem Zeitpunkt, an dem es Schrift gibt. Ne. Alles andere wird immer als Vorgeschichte behandelt. Vorgeschichte, und das ist dann eigentlich Thema der Archäologie. Die Archäologie kümmert sich um die Vorgeschichte. Ausgrabungen, was gibt es und so weiter. Dagegen die Geschichte nur dort, wo es eben ja, schriftliche Zeugnisse gibt. Nicht? Urkunden oder sowas. Das ist die Aufgabe, das ist der Gegenstand der Geschichte. Also, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Und an der Frage vom Ursprung der Sprache, nicht, das ist ja eine ganz entscheidende romantische Fragestellung gewesen. Und man könnte ja fast sogar sagen, dass das Problem des Ursprungs der Sprache zugleich eigentlich das Problem der Geschichte selbst gewesen ist. Weil ja die romantische Geschichtsschreibung sehr stark bezogen war auf also die Geschichte der Sprache. Weil die Sprache wiederum war ja etwas Entscheidendes, um Nationen voneinander abzugrenzen. Also die einfachste Bestimmung ist, ein Franzose ist jemand, der Französisch spricht. Ein Deutscher ist, der Deutsch spricht. Ein Japaner ist, der Japanisch spricht und so weiter. Also natürlich ist das entstanden in Europa. Das heißt, in dieser europäischen engen Situation, wo es aber seit, Jahrhunderten Auseinandersetzungen gegeben hat, wo es also eine gemeinsame gleichsam Grundlage gegeben hat, nämlich das Römische Reich. Also alle eigentlich Europäer sind daraus irgendwie entstanden und wo man sich also abgegrenzt hat. Nicht? Also das ist ja, es gab ja genügend Kriege, ne? Also zwischen Deutschland und Frankreich vor allem. Nicht? Und du bist Franzose, das ist, das war ganz entscheidend. Nicht? Obwohl, naja, heute würde man sagen, der Unterschied ist eigentlich nicht groß. Also das ist kein großer Unterschied. Nicht? Also insofern war die Bedeutung der Sprache dort sehr, sehr wichtig. Und es hat sich ja auch dann herausgebildet, jede dieser Länder, alle, also jedes Land hat eine nationale Literatur, ne, hervorgebracht. Und man hat das ja auch so gefördert, also ein Nationaldichter, der ist eben unterschieden und so weiter. Von daher also war die Sprache so wichtig. Die Sprache als das Innerste und die Idee, dass das Volk durch die Sprache spricht, ne, war ja auch sehr stark, diese romantische Vorstellung. Zum Beispiel in den Volksliedern. Ne, die Idee des Volksmundes oder die Idee der Märchen. Aber nun hat sich gezeigt, dass eigentlich die Märchen in Europa gar nicht so unterschiedlich sind. Die vergleichende Märchenforschung hat gezeigt, dass es sehr, sehr viele Motive gibt, überall auf der Welt, die ganz ähnlich sind bei den Märchen. Also deutsche Märchen, naja, so deutsch ist das auch wieder nicht da. Ne? Sondern in Dänemark, überall gibt es ähnliche und manche Sachen kommen aus der Bretagne. Oder Sagen, Parzival, wo kommt Parzival her? Ne? Parzival kommt eigentlich aus Frankreich, ne? Beziehungsweise aus Südfrankreich eigentlich, aus der Auseinandersetzung zwischen Arabern und Christen damals. Ne? Oder die ganzen Stoffe, Tristan und Isolde im Mittelalter, Richard Wagner hat daraus große deutsche Opern versucht zu machen. Ja, das ist eigentlich alles nicht deutsch in jedem Fall. Allenfalls germanisch, aber germanisch ist nicht deutsch. Die Franzosen sind auch Germanen, nee, eigentlich alle und so weiter. Nee, also man hat in Deutschland dann oft versucht, Pangermanismus, vor allem natürlich unter Adolf Hitler dann, also das alles, was germanisch ist, als deutsch zu bezeichnen. Aber das ist natürlich völlig falsch. Das Deutsch oder Dutch, Holländer sind auch Deutsche, oder? Also, ich meine, es zeigt sich, wenn man ein bisschen so sucht, untersucht, wie also künstlich diese Trennungen dann sind. Ne? Also wie nachträglich sie eigentlich dann eingeführt worden sind. Nicht? Und das natürlich also ziemlich deutlich in der Sprachwissenschaft. Ne? Also wenn man jetzt aber eine allgemeine Sprachwissenschaft betreibt, nicht? Und das ist ja natürlich das große, sagen wir mal, die Neuigkeit, die damals entsteht. Allgemeine Sprachwissenschaft, also Sprachwissenschaft, die nicht abhängig ist von einer Nationalsprache, ne? Sondern sozusagen Sprache überhaupt, Sprache als System, also die berühmte Formulierung von Ferdinand de Saussure. Saussure war ein Schweizer, der sehr stark von Emil Durkheim, also das ist ähnlich wie Lévi-Brühl und diese also französischen Wissenschaftler, Ethnologen, Anthropologen, Sprachwissenschaftler. Wenn man also Sprechen und Sprache nicht als die beiden großen Unterscheidungen nimmt, ne? Einerseits das Sprechen, andererseits die Sprache. Also Sprechen, Sprache als Handlung, ne? Und Sprache also als System, ne? Also Langue im Französischen. Und Parole ist Sprechen. Langue, Parole, diese Unterscheidung bei de Saussure. Ne? Das ist allgemeine Sprachwissenschaft und da geht es dann eben halt um Fragen, die sehr stark, also auch Fragen der ja einer allgemeinen Anthropologie sind. Nicht? Und alles das, was Benjamin hier behandelt, Sprachsoziologie, das ist eigentlich unter diesem Gesichtspunkt. Das heißt, insofern ist das natürlich eine völlige Abkehr von der romantischen, also Sprachwissenschaft. Das ist ganz entscheidend. Nicht? Und er zeigt ja gerade, dass das sowohl in Frankreich als auch in Deutschland geschieht. Also sozusagen in beiden Ländern, die ja damals noch also erbittert sozusagen Feinde gewesen sind. Ne? Ne? Der Erbfeind Frankreich, so hat Hitler gesagt, ne? Damals. Und wir sind 1935, also Hitler ist in Deutschland also an der Macht. Nicht? Also viel wichtiger ist die andere Frage gleichsam, nämlich die Frage des Verhältnisses von Denken und Sprechen, wie wir dann nachher sehen werden. Alles, was zur Frage vom Ursprung der Sprache hier gebracht wird, ist eigentlich die Darstellung vielleicht einer gewissen wahrscheinlichen Entwicklung der Sprache. Nämlich aus, das haben wir vorhin schon gesagt, nicht? Also der Mensch hat zunächst sehr stark also die Sprache nur als Zeige, als Ausdruck, als Appell gebraucht, unmittelbar, gleichsam ohne eine artikulierte Lautsprache zu haben. Diese ist erst möglich geworden ab dem Zeitpunkt, als also Werkzeughandlungen komplizierterer Art waren, also die Menschen Pläne machen mussten, sich organisieren mussten. Und da musste man sozusagen sprachlich nicht nur zeigen, sondern nennen. Also ein Plan ist ja etwas, was erst in der Zukunft geschehen soll. Das heißt, man musste Handlungsabläufe, ne, voraus besprechen. Insofern musste man einen Plan machen. Das heißt, wie in der Armee zum Beispiel, Kriegsführung auch. Die einen gehen in die Richtung, die andere in die Richtung und dann versucht man sozusagen den Feind zu umzingeln. Dazu braucht man einen Plan. Das erfordert eine bestimmte Organisation, nicht? Und dazu braucht man Sprache. Und zwar Sprache, die auch abstrakter dann ausfällt, die zum Beispiel etwas benennen kann, was gar nicht da ist, noch nicht da ist. Nicht? Oder auch schon Erfahrungen erzählen kann. Nicht? Man kann sich erinnern, wenn man das so macht, dann ist es günstig. Also muss man das erzählen, darstellen. Tradition wird so gebildet in der Sprache. Nicht? Das heißt, das Lernen wird schon gleichsam abstrahierend gemacht. Und dazu braucht man Sprache. So ist Sprache eigentlich entstanden. Aber eben nicht eine bestimmte Sprache, sondern überhaupt Sprache in verschiedenen, also Gegenden. Und die Entstehung der Sprache ist viel mehr also dezentral entstanden. Überall haben sich Stämme so also gebildet. Und ich meine, die Archäologie hat das klar belegt. Städte, das heißt also Zusammenziehungen von Menschen in größerer Zahl, das hat es früher nicht gegeben. Die Menschen waren immer in kleineren Stämmen, Sippen, also so Horden, könnte man sagen. Erst in dem Moment, in dem die Menschen sesshaft wurden, also sesshaft, das heißt Ackerbauern sozusagen, Felder bestellten und so weiter, erst in dem Moment hat sich so etwas gebildet wie ein Dorf, eine Stadt oder so etwas, also eine feste Gemeinschaft. Ne? Und wenn es eine feste Gemeinschaft dann gegeben hat, dann natürlich hat es auch eine ja, Sprache, die abstrakter, differenzierter gewesen ist, gegeben. Und man weiß ja, das ist passiert vor allem am Nil, nicht? Also die ersten großen Städte, die es gibt in der Weltgeschichte, soweit man das gesehen hat, die ersten großen Zivilisationen, wo dann auch Schrift entstanden ist. Nicht? Also zur Sprache Schrift. Das ist Ägypten, das ist heutige, also Bagdad, also Irak, diese Gegend, Euphrat, Tigris, am Indus, Indien, nicht? Pakistan, Indien, diese Gegend, China, nicht? Also dort gab es zum ersten Mal also Kulturen, nicht? Die städtischen Charakter haben. Und die Sprache ist sozusagen nur dann also entwicklungsfähiger geworden, wenn es solche Kulturen gegeben hat. Und von diesen Kulturen aus ist natürlich diese differenzierte Sprache auch zu anderen gekommen. Sie hat eine große Anziehung ausgeübt. Also das ist, zeigt sich ja eigentlich überall. Zum Beispiel in Europa, die Germanen, die also kulturell auf einer sehr eigentlich ja, nomadischeren, niedrigeren Stufe standen, zum Beispiel als die Römer, nicht? Sie haben zwar dann am Ende Rom überrannt, nicht? Aber sie haben die römische Kultur aufgenommen und auch die römische Sprache aufgenommen. Weil eigentlich immer, fast immer so, dass die höhere Kultur trotzdem, wenn sie auch unterliegt, dann von den anderen übernommen wird. Weil die Menschen letztlich, so scheint es, alle besser leben wollen. Und deshalb sehr gerne römische Wasserleitung, das die Germanen nicht kannten, römische Häuser, Städte. Die Römer haben die ersten Städte in Deutschland gebaut. Die Germanen kannten keine Städte. Das gab es nicht. Und ich meine, so ähnlich verlief die Entwicklung. Also dezentralisiert, also um ein Zentrum zu machen, wie Rom, eine große Stadt wie Babylon oder das ja, ist eigentlich ein spätes Produkt. Ne? Das heißt, die Einheit ist eigentlich am Ende erst, nicht am Anfang. Also es ist eher ein Vereinheitlichungsprozess, der geschehen ist. Ne? Das ist natürlich eine neue Einsicht, ne? Die eben gerade in dieser Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, sich durchgesetzt hat, durch die russischen Formalisten, durch den Beginn des Strukturalismus, durch den Beginn also des logischen Positivismus, durch die Phänomenologie vor allem in Deutschland, nicht? Husserl kann man hier besonders nennen. Und eben auch auf dem Gebiet der Sprache, eben durch die ja, systematische Sprachwissenschaft, nicht? Die sich abgekehrt hat von der romantischen. Also der Mythos der Sprache ist dasjenige, was hier immer wieder also attackiert wird. Der Mythos von einem bestimmten Ursprung der Sprache. Nicht? Sondern ja, Sprache ist überhaupt als Sprache erst sehr spät vielleicht zur Abstraktion gekommen, nicht? Und damit überhaupt als solche wahrnehmbar. Ich meine, das ist ein ähnlicher Prozess wie bei den Kindern, nicht? Also in der Sprachentwicklung hat man das ja auch verfolgt, nicht? In der Ontogenese. Wie lernen Kinder Sprache? Zunächst einmal, also die Sprache ist nicht differenziert. Die Kinder sind in der Situation, nicht? Sie begleiten so was sie tun, nicht? Und ab einem bestimmten Punkt gibt es dann zum Beispiel eine Situation, wo die Kinder zu sich selber sprechen, dieses autistische Sprechen. Aber das ist sehr wichtig, weil sie da gleichsam eine Verinnerlichung vornehmen dessen, was sie auch hören. Nicht? Und dann kann man plötzlich einen Sprung feststellen. Das Kind spricht schon mal einen Satz. Vorher hat es immer nur so, also gleichsam in die Situation hinein begleitend etwas gesprochen. Und jetzt sagt es einen ganzen Satz. Das heißt, da ist etwas passiert, da ist eine Fähigkeit bereits zur Abstraktion, also geschehen. Also sozusagen in dem individuellen Sprachlernen der Kinder, also vielleicht in den ersten 3 Jahren so, kann man fast noch einmal diesen Prozess, wie es vielleicht mit der Herausbildung der artikulierten Lautsprache geschehen ist, ja, mindestens parallelisieren. Also Phylogenese und Ontogenese, es gibt gewisse, also mindestens Parallelen. Nicht? Ja, das eben führt dann dazu, und Benjamin weiß natürlich, dass in dieser Zeit, er ist 35, in Deutschland selber diese romantische Sprachwissenschaft jetzt als nationalsozialistische Sprachwissenschaft noch einmal ganz gefördert worden ist. Also da gab es Titel, die Sprache als Bildnerin der Völker wird hier zitiert, 471, Schmidt-Rohr, ein gewisser Schmidt-Rohr. Das war damals ein einflussreicher Linguist unter, also im Nationalsozialismus. Also die Sprache bildet das Volk, nicht? Also so diese Vorstellung, nicht? Und von daher, also überhaupt Volk oder Nation, also im Deutschen ist es Volk, in Frankreich Nation, die sozusagen als gegeben vorausgesetzt werden. Das Subjekt ist das Volk, alles für das Volk. Aber wer ist das Volk? Nee, das Volk ist eine Abstraktion im Nachhinein. Es gab kein Volk früher, gab es Stämme, Sippen, ja, verschiedene Familien vielleicht, würde man sagen, Sippen. Und sie haben sich dann erst zusammengeschlossen. Das Volk steht ganz am Ende erst als ein Zusammenschluss von verschiedenen da. Ja, vielleicht hören wir an dieser Stelle auf, also wo es, und können das dann noch einmal mitnehmen, das nächste Mal. Das Naturgegebene, nicht? Ja, also vermeintlich Naturgegebene, das Volk oder die Nation. Also an dieser Stelle 471 fangen wir dann noch einmal an. Also wenn man dann eben von einem Wesen, zum Beispiel das Wesen der Deutschen, so hat man damals gesprochen. So als wäre das sozusagen eine Substanz, die so da wäre, nicht? Oder das Wesen der Japaner und solche Vorstellungen, nicht? Und natürlich, es gab ja damals dann auch so eine Völkerpsychologie, ne? Also das kann man ja immer noch hören, Deutsche sind arbeitsam, Italiener sind faul und solche Sachen. Yeah.